Macht Sinn, wenn der Zweck weg ist, dann ist die Beziehung auch weg.
Ich habe gemerkt, ich hatte seine Nummer gar nicht eingespeichert.
Nein, ist nicht wahr.
Nicht mal, dass es emotional tief gegangen dieses Gespräch. Wir waren einfach beide so, ja.
Na ne? Dann, schönen Na Tag dann. Dann noch.
Hallo und herzlich willkommen bei Pauli Hoch 2, dem Podcast, in dem zwei Freundinnen mit scharfer Zunge und noch schärferen Stories über Liebe, Sex und Dating reden. Ich bin Pauline, Ex-Model, Adult-Business-Unternehmerin, Vice Industry Consultant und nicht mehr ganz so frisch geschieden.
Und ich bin Paulita, Pornoregisseurin, Produzentin, Performerin, pansexuell und pervers. Wir reden über alles, was geil ist oder schief läuft.
Kennst du das Wort Zweck-WG? Das wird ja viel in Berlin benutzt.
Ja, es ist, wenn man sich eine Wohnung teilt, ne?
Ohne befreundet zu sein oder irgendwie näheren Kontakt zusammen zu haben. Mhm. Viele geben ja immer an, sie wollen keine Zweck-WG, sondern ein bisschen mehr dahinter.
Ja.
Ich habe heute das Thema Zweckbeziehungen mitgebracht, weil ich glaube, davon gibt es mehr, als man denkt. Und vielleicht sollte man bei Tinder auch in seine Bio schreiben, ich will nicht nur eine Zweckbeziehung inzwischen. Weil ich glaube, es gibt Momente, wo Leute oft gerne Zweckbeziehungen führen. Vor allem im Berliner Winter, einfach um nicht alleine zu sein. Das kommt häufiger vor, als man denkt, glaube ich.
Wie würdest du denn Zweckbeziehung definieren? Was heißt das denn genau?
Gute Frage. Ich würde sagen, es ist eine Beziehung, die primär aus praktischen, sozialen oder finanziellen Gründen besteht. Ohne emotionale Tiefe oder echte Intimität.
Mhm. Okay. Ja, macht Sinn. Also so wie eine Zweck-WG.
Ja.
Ja.
In Deutschland geben ca. 18% der Singles an, schon einmal eine Beziehung geführt zu haben, die mehr aus Bequemlichkeit als aus Liebe entstand.
Ist gar nicht so viel. Ich hätte jetzt fast mehr gedacht. Ich finde, viele Menschen tun das und sind sich dessen aber vielleicht nicht bewusst. Weißt du, wie ich meine?
Das denke ich auch.
Ja.
Ich glaube auch, dass sich Beziehungen zu Zweckbeziehungen entwickeln können und dann bleibt man länger, als man das eigentlich sollte,
ja.
Aus Bequemlichkeitsgründen. Zweckbeziehungen enden oft innerhalb von 6 bis 12 Monaten, wenn externe Faktoren wegfallen, zum Beispiel eine gemeinsame Wohnung, Job oder soziale Verpflichtungen.
Also wenn diese Sachen wegfallen, dann merkt man sozusagen, okay, es macht keinen Sinn, diese Beziehung, ich beende das. Okay, ja, es macht Sinn, wenn der Zweck weg ist, dann ist die Beziehung auch weg.
40% dieser Beziehungen halten länger als ein Jahr, meist aus finanziellen oder praktischen Gründen.
Okay, viel. Für mich macht das total Sinn, ne? Weil ich finde, weil wir in einer Gesellschaft leben, die einfach so viel Privilegien an dieses Beziehungsmodell gibt, dann bietet sich das an und viele Menschen machen das und hinterfragen gar nicht groß, warum sie das machen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich meine, es gibt ja sogar Leute, die jetzt nur heiraten aus steuerlichen Gründen, aber nicht aus romantischen Gründen.
Ja.
Auch wenn sie vielleicht ein romantisches Pärchen sind. Das finde ich immer so traurig.
Findest du traurig?
Ich finde es total traurig. Ich finde heiraten ja total schön. Und wenn das dann nur wegen Steuern ist.
Ja, aber es ist schon, ich finde, wir machen ja viele Sachen wegen Geld, ne? Und gerade, das ist ja, also ich kann es schon nachvollziehen. Ich meine, meine Eltern haben zum Beispiel geheiratet, nicht aus steuerlichen Gründen, aber aus finanziellen Gründen, wegen Absicherheit von Familie und so weiter.
Vielleicht für mich, weil ich so privilegiert bin, dass ich aus Liebe heiraten will.
Vielleicht. Und es ist ja auch schön, aber ich finde, die Ehe hat ja einen gesellschaftlichen, finanziellen Hintergrund. Also es ist Ehen waren eigentlich immer schon Zweck-Ehen gewesen. Es ist eine Art und Weise, eine Gesellschaft zu strukturieren. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ist nicht romantisch, aber ja.
Betroffene, das Wort finde ich hart für eine Beziehung, berichten häufig von Gefühlen der Leere, Frustration und Unsicherheit.
Macht Sinn.
Total. Es kann zu Selbstwertschädigung und emotionaler Distanz führen.
Emotionaler Distanz mit der Person oder mit sich selbst oder mit anderen?
Ja, oder mit anderen auch. Wenn man das dann als Normalität sieht, so eine Beziehung, ist es vielleicht schwieriger danach wieder in eine normale Liebesbeziehung. Ich sag normale Beziehung, gibt's nicht, aber.
Mhm.
Fehlende emotionale Verbindung führt zu höherer Wahrscheinlichkeit für Betrug, Parallelbeziehungen oder Trennung.
Gut, das ist irgendwie, also schließt sich für mich. Das ist irgendwie klar, wenn man in der Beziehung ist, wo keine Intimität, keine emotionale Ebene gibt, dann, und das ist etwas, was ich glaube, die meisten Menschen brauchen und wollen, und aber, also nicht nur wollen, sondern auch ein Bedürfnis von Menschen. Und wenn man es eben in dieser Beziehung nicht hat, dann sucht man das halt woanders, oder?
Total. Red Flags, die anzeigen können, dass du in einer Zweckbeziehung bist, sind geringe Kommunikation über Gefühle, wenn da keine sind. Ja. Fehlende gemeinsame Ziele.
Interessant. Fehlende gemeinsame, ich meine, lebenstechnisch gesehen, also so, was man im Leben vorhat.
Ja.
Also jetzt nicht nur, weil ich dachte gerade an Beruf natürlich, weil ich immer an Beruf und Karriere denke. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern eher so Lebensplanung mäßig.
Ja. Ja.
Okay.
Eigentlich sollte man ja planen, wenn es einen Zweck hat, dann sollte man ja wenigstens den irgendwie planen.
Ja, hätte ich gedacht.
Ja.
Oder? Weil, ich meine, was sind denn die Gründe für Zweckbeziehungen? Vielleicht können wir die irgendwie kurz herausarbeiten, weil es wäre eben, was hatten wir so, finanzielle Sicherheit?
Ich glaube, in Berlin ist Wohnungen auch ein Riesenthema, ehrlich gesagt.
Ja, nicht nur in Berlin, ne? Also ich meine, die meisten Großstädte, ich meine, London, New York, Paris, das ist unfassbar teuer. Viele Leute, glaube ich, ziehen eher viel schneller mit Partner, Partnerinnen ein, als man das sonst vielleicht organisch, sage ich jetzt mal, machen würde, aus einer finanziellen Not heraus, weil es natürlich viel günstiger ist, sich eine Wohnung zu teilen.
Ja, und finanziell als Grund kommt, glaube ich, sehr häufig vor.
Ja.
Sehr, sehr häufig. Und ich glaube, da gibt es halt nochmal Abstufungen. Leute, die wirklich in Not sind oder Leute, die einfach einen krassen Lifestyle haben wollen.
Mhm.
Das ist dann aber schon fast wieder wie ein Trade, finde ich. Ich weiß nicht, ob so ein Luxus, den man sich damit sucht, ob das dann wirklich ein Zweck ist oder...
Ja, für mich, also ich sehe da nicht so genau, wo ist dann die Grenze zu halt Sugar Daddies und so, ne? Wenn man jetzt wirklich sich so in den Lifestyle kommt, den man aus der eigenen finanziellen Situation überhaupt nicht kommen würde und diese Person finanziert sozusagen diesen Luxusleben, das ist ja eben, das ist ja nicht aus einer Not heraus. Man hat ja keine Not, ein Luxusleben zu führen, oder?
Ja, also ich denke da immer in Berlin stark einfach an Winter. Cuffing Season, sagt man ja auch, wenn man nicht alleine im Winter im Bett liegen will.
Ja.
Ich glaube, das ist hier ganz oft der Fall und das ist auch meine Geschichte zu dem Thema so ein bisschen.
Okay, erzähl mal.
Ich habe angefangen, jemanden zu daten und wie das am Anfang so ist, man lernt sich kennen. Das ist bei uns irgendwie gar nicht erst passiert.
Warte, wie kommt das vor? Also, du hast ihn schon kennengelernt, du hast dich mit ihm getroffen.
Ich weiß, wie er heißt, ich kenne seinen Nachnamen, ich weiß, wo er wohnt, ich kenne seine Wohnung. Ich kann ein paar Sachen über ihn sagen, er kocht gerne.
Aha.
Viel mehr nicht.
Oh, wow.
Das war's. Viel mehr nicht.
Warte mal, wie lange habt ihr euch denn gedatet?
Insgesamt ging das, glaube ich, 2-3 Monate, also sogar noch unter dem Schnitt von einer Average-Zweckbeziehung.
Ja.
Wir hatten aber ein ganz lustiges zweites Date. Unser erstes Date waren wir beide in einer Weinbar, mache ich ja gerne, in einer sehr anonymen Bar, wo mich keiner kennt. Das ist ja mein Go-To erster Date-Spot. Und beim zweiten Date hat er mich eingeladen, um für mich zu kochen, weil er gerne kocht.
Du bist ja ganz schön, also bei sich zu Hause.
Ja, finde ich auch schön. Ich gucke mir gerne an, wie Leute leben und ich lasse mich gerne bekochen, warum nicht, finde ich nett.
Klar, total.
Und er hat auch vorher gefragt, was isst du gerne, was isst du nicht, finde ich auch nett.
Ja.
Und dann plötzlich kam eine Nachricht und er meinte, ich habe total vergessen, ich habe an dem Tag auch Freunde eingeladen zum Essen und ich war so, will er mir jetzt absagen oder was meint er damit? Und dann meinte er, ja, ist das okay, wenn die dann auch da sind?
Okay.
Und ich fand es total merkwürdig, zweites Date mit anderen Leuten.
Ja, hängt so ein bisschen davon ab, was für Leute das waren, oder? Also, weiß nicht.
Also wirklich gute Freunde von ihm.
Okay, interessant. Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, natürlich nicht. Ich hätte es mir lieber zu zweit gewünscht, aber ich wollte jetzt nicht so direkt der Boomer, nein, deine Freunde auf jeden Fall nicht und du musst dein Leben für mich ändern und deine Pläne, das bin ich nicht so der Typ für. Und habe natürlich gesagt, das stört mich gar nicht, alles in Ordnung, was soll ich mitbringen?
Ja.
Ich war an dem Tag ein bisschen verkatert vom Vorabend. Und ich bin dann ein bisschen nervöser und manchmal ein bisschen anxious und hatte dann davor dann doch so ein bisschen Respekt vor dieser Situation. Mhm. Und dann bin ich ganz, ganz pünktlich gekommen, damit ich wenigstens vor diesen Freunden da bin, weil ich die Wohnung noch nicht kannte, weil ich den Mann eigentlich noch gar nicht kannte. Und ich wollte wenigstens so eine Minute oder so meine Jacke ausziehen und als Erste da sein.
Ja.
Ich habe es geschafft, aber ich war, die haben 90 Sekunden später geklingelt.
Oh nein.
Sehr pünktlich, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Aber das heißt, das zweite Date hat angefangen mit anderen Leuten. Er hat so eine offene Küche, wir saßen auf so Barhockern vor ihm. Er hat für uns gekocht, hat uns Wein eingeschenkt. Er war ein extrem guter Gastgeber, was ich eigentlich erstmal attraktiv finde.
Ja.
Aber er hat gekocht und ich habe mich eigentlich mit seinen Freunden unterhalten beim zweiten Date.
Interessant.
Die Freunde waren auch total nett. Ich hatte einen Top-Abend, aber ich habe ihn nicht näher kennengelernt.
Interessant. Meinst du, er hat das jetzt rückblickend, meinst du, er hat das absichtlich gemacht? Vielleicht zeigt er sich nicht gerne? Vielleicht ist er nicht gerne jemand, der...
Ich kann mir vorstellen, dass er eher ein zurückhaltender Typ ist.
Okay.
Und nicht gerne Center of Attention ist.
Mhm, okay.
Er ist gerne Gastgeber, aber nicht gerne der, der jetzt die großen Reden schwingt, glaube ich.
Was jetzt erstmal für mich jetzt nicht unsympathisch wirkt.
Nicht unsympathisch, aber wenn man eine Person kennenlernen will, dann muss sie ja auch irgendwas sagen.
Stimmt, ja.
Andererseits könnte man jetzt sagen, man lernt natürlich eine Person auch gut kennen über seine Freunde und mit wem man sich so umgibt und wie er sich verhält auch vor seinen Freunden.
Stimmt.
Ja. Kann man auch was draus lernen. Habe ich mir in dem Moment auch noch eingeredet, dass das der Fall ist.
Okay.
Wir hatten einen tollen Abend, ich habe seine Freunde gut kennengelernt, wir haben gegessen.
War das lecker?
Ja, es war lecker. Er kann wirklich gut kochen.
Nice, ja. Das ist eine gute Qualität.
Und dann irgendwann war er auch so ein bisschen so, naja, die können ja jetzt gehen. Er hat mir auch von Anfang an gesagt, ich kann die ja früh rausschmeißen, dann haben wir auch noch Zeit zu zweit.
Ja.
Aber so richtig durchgesetzt hat er das nicht.
Okay.
Und dann war sein Kumpel, die eine ist irgendwann wirklich gegangen, weil die auch gemerkt hat, okay, wir sind hier original bei einem zweiten Date dabei.
Ja. Habt ihr offen darüber gesprochen?
Ja. Wir haben offen darüber gesprochen, weil die natürlich gefragt haben, wer ist die?
Ja. Und er so, ach, die habe ich gerade irgendwie hier kennengelernt.
Wir haben offen darüber gesprochen. Sie haben auch erfahren, dass ich einen Dating-Podcast mache. Und sie haben mich gefragt, kommen wir dann auch im Podcast vor? Und ich hoffe, sie freuen sich, dass sie jetzt auch im Podcast vorkommen.
Liebe Grüße an.
Ja, die wissen schon, wer gemeint ist. Und er hat es aber nicht hinbekommen, da den anderen Kumpel noch so richtig loszuwerden.
Mhm.
Was für mich komisch war, weil ich wollte schon Zeit mit ihm auf dem Date haben. Ich wollte nicht seine Freundin daten.
Ja.
Und das war das lustige zweite Date. Ich fand das irgendwie lustig. Ich finde es immer noch eine gute Geschichte.
Ja.
Und wir haben uns weiter...
Aber ist er dann irgendwann mal gegangen?
Er ist irgendwann gegangen, aber es war so spät, da musste ich auch gehen.
Ach so, du bist gegangen, du bist nicht geblieben.
Ja.
Ah ja.
Es war so spät, ich musste dann auch irgendwann los. Und ich kann ja jetzt nicht bis 6 Uhr morgens wach bleiben, weil er das nicht hinbekommt, seinem Freund zu sagen, so ey, jetzt aber mal hier Schluss.
Ja, lustig.
Aber wir haben angefangen, uns öfter zu sehen, auf einem Level, was ich eher Beziehungslevel nennen würde, aber ohne wirklich eine emotionale Verbindung zu haben.
Mhm.
Du weißt, ich liebe Tatort gucken. Ja. Wir haben sonntagsabends zusammen auf seiner Couch Tatort geguckt. Er hat für mich gekocht. Irgendwann habe ich angefangen, da zu schlafen. Er hat mir morgens Kaffee ans Bett gebracht. Es war wirklich schön, aber es war keine Verbindung.
Warum?
Wir haben uns unterhalten, wir sind auch zusammen essen gegangen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er sich in irgendeiner Form mal geöffnet hat.
Okay, also du hattest das Gefühl, ihm nicht nahe zu kommen, sozusagen. Er war irgendwie verschlossen.
Wie wir vorhin gesagt haben, wir haben nicht über Gefühle kommunizieren können, zum Beispiel, so richtig. Natürlich haben wir auch mal über seine Ex-Partnerin geredet oder so, aber ich konnte kein Verständnis für diese Person irgendwie entwickeln. Ich wusste nicht, was will der, was macht der, was hat er vor in seinem Leben, was mag er nicht. Ganz komisch, weil ich bin eigentlich ein sehr empathischer Mensch.
Ja, bist du.
Aber ich habe das nicht hinbekommen.
Lustig.
Aber ich habe es auch aufgegeben an einem bestimmten Punkt, weil ich dachte, gemütliche Wohnung, mir wird gekocht, wir liegen zusammen auf dem Sofa. Es war nicht unangenehm, aber für mich war relativ klar, daraus wird sich jetzt nicht mehr entwickeln. Aber ich habe mich damit abgefunden und habe es dann einfach so genossen auf dem Level, wo es war.
Okay, hast du es einfach so genommen, wie es halt war und es war auch schön.
Ja, also schlecht war das nicht.
Ja, interessant.
Nichts, wo ich jetzt sage, das will ich für 10 Jahre haben oder so soll eine Beziehung aussehen, aber für meine Umstände war es sehr gemütlicher Winteranfang.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft habt ihr euch zum Beispiel getroffen?
Einmal die Woche? Schon so dreimal die Woche.
Dreimal die Woche ist viel?
Ja.
Okay.
Ja. Und jetzt auch nicht nur bei ihm zu Hause. Es war jetzt nicht ein Booty Call. Das war jetzt nicht, wir treffen uns um 2 Uhr nachts.
Ja.
Und ich schlafe da und morgens gehe ich wieder. Es war schon mit, er guckt mit mir meinen Tatort, obwohl er das nicht mag. Und wir gehen mal zusammen essen. Wir gehen mal zusammen spazieren mit den Hunden von seinen Eltern. Da ist schon mehr passiert. So.
Oh wow, ja. Es klingt schon wie so eine, der Anfang einer Beziehung, wo man sich eben nahe kommt und dann Teil des Lebens des anderen wird.
Ja.
Ja, aber das war es nicht.
Nee, dazu sind wir, glaube ich, auch einfach noch extrem unterschiedliche Leute. Er ist sehr, wirkt sehr viel mehr gesettelt, aufgeräumte Wohnung, Garten, Pflanzen, Gärtnert am Wochenende. Also schon irgendwie erwachsener als mein Lifestyle vielleicht, wenn man das so sagen kann.
Das kann man schon so sagen.
Nicht, dass ich jetzt unerwachsen
Nein,
bin.
Nein, nicht, dass du eine unordentliche Wohnung hättest. Hast du nicht. Du hast eine sehr ordentliche Wohnung, finde ich.
Bisschen
sehr
punkiger schön. Bin ich vielleicht, obwohl ich auch kein Punk bin. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, vom Stil her. Aber das heißt nicht, aber du bist, also witzigerweise, ich würde dich schon als eine sehr ordentliche Person definieren. Du bist immer pünktlich, du bist extrem zuverlässig, du weißt, was du willst. Also weißt du, was ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie total crazy unterwegs und keine Ahnung was übermorgen, weißt du?
Aber ich bin auf jeden Fall wilder als der.
Okay.
So vom
Ja gut, allem. Wild bist du auch, das stimmt. Das eine schließt das andere nicht aus. Und
ja,
dann?
Das ging so weiter und dann irgendwann ist er weggefahren. Aha. Für eine Woche, auch beruflich, war teilweise beruflich und wir haben gar nicht miteinander geschrieben und ich hatte auch gar nicht, ich habe auf keine Nachricht von ihm gewartet und hatte selber nicht das Gefühl, ich möchte ihm jetzt irgendwie sagen, wie meine Woche läuft oder.
Ja, hat es kein Kommunikationsbedürfnis.
Obwohl Sachen passiert sind, die ich mit anderen Leuten besprochen habe, wo ich Redebedarf hatte, wusste ich, er ist nicht die Person, die das ist. Und dann haben wir nach dieser Zeit, wo er dann wieder zurück war, hat er mich angerufen. Ich habe gemerkt, ich hatte seine Nummer gar nicht eingespeichert.
Nein, ist nicht wahr. Wie habt ihr das sonst kommuniziert?
Ich habe das irgendwie, glaube ich, bei WhatsApp war die eingespeichert, aber er hat mich angerufen und da stand nur eine Telefonnummer und kein Name.
Okay, das ist
Und
strange.
Ich bin rangegangen und war so, hallo? Und dann hat es kurz gedauert und dann habe ich seine Stimme erst auch nach kurzem erkannt und ich habe mich irgendwie auch so ein bisschen geschämt.
Oh Gott,
also dachte ich, okay, 3 Monate später, wir haben uns schon öfter mal gesehen und ich erkenne die Stimme gar nicht am Telefon. So oberflächlich ist es geblieben, sagen wir es mal so. So wenig hat er vielleicht auch einfach vor mir gesprochen, ich weiß nicht. Und dann war ich so, ich bin gerade in der U-Bahn auf dem Rückweg und er meinte, dann ruf mich mal später an und ich war so, oh Gott, jetzt muss ich, jetzt kommt ein ernstes Gespräch auf mich zu.
Oh.
Ich bin nach Hause, ich mag sowas nicht. Ich habe da vorher immer ein schlechtes Bauchgefühl, obwohl ich natürlich wusste, das ist so over. Da muss man gar nicht mehr viel drüber reden. Ich fand es trotzdem gut, dass wir das gemacht haben.
Ja.
Und wir haben auch nett gesprochen am Anfang. Ich habe das Gespräch aber nicht gesucht. Ich habe mal geguckt, was er so macht, weil ich habe mich ja ganz wohl gefühlt in der Zweckbeziehung. Es war jetzt nicht so, dass ich ihn vermissen muss.
Ja.
Wäre er jetzt wiedergekommen? Hätte er gesagt, lass Tatort zusammen gucken Sonntag. Ich wäre so, ja, also solange ich nichts anderes zu tun habe, so why not?
Also du hättest einfach weitergemacht?
Ja.
Ja, okay.
Es war jetzt nicht so, dass ich mich nebenbei nicht umgeschaut habe nach irgendwas, was mich ein bisschen mehr abholt. So. Und wäre das passiert, hätte ich vielleicht das auch dann von mir aus beendet. Aber es war nicht so nötig für mich.
Ja.
Er hat in dem Telefonat irgendwann das Gespräch gesucht und meinte, ja, also irgendwie habe ich gemerkt, ich bin nicht so bereit für eine Beziehung, weil er weiß, dass das schon mein ultimatives Goal ist und ich suche eigentlich keine Zweckbeziehung und ich suche keine One-Night-Stands, sondern eigentlich einen Partner.
Ja.
Und das fand ich auch fair, weil das habe ich ihm kommuniziert und das fand ich auch fair, dass er das so im Kopf hatte und er meinte, ich glaube, das schaffe ich nicht und ich meinte, ja, ich weiß. Weiß ich auch schon länger.
Nee, das hast du gesagt?
Ja.
Ach, lol, witzig, was hat er dann gesagt?
Nichts.
Ach so
richtig. Und ich meinte so, ja, irgendwie ist das ja auch ein Zeichen. Du bist weg länger und wir schreiben uns nicht, wir kommunizieren nicht. Keiner von uns beiden hat das Bedürfnis, sich zu melden.
Ja.
Das ist schon nicht so richtig. Ja. Und dann haben wir aber auch so ein, nicht mal das ist emotional tief gegangen, dieses Gespräch. Wir waren einfach beide so, ja.
Na ne? Dann. Schönen Na Tag dann. Dann noch.
Viel Erfolg.
So, so im Leben.
Ja. So. Also es war ein nettes Gespräch, das war jetzt auch nicht kurz, aber es war wieder so ohne, wir gehen da tief rein oder sprechen darüber, was, ja. Er hat auch gar nicht gesagt, was er will, er hat nur gesagt, ich glaube, Beziehung schaffe ich nicht.
Und er hat aber wieder nicht über seine Gefühle geredet, er hat gesagt, so fühle ich oder das brauche ich oder das möchte ich, er hat gesagt, du hast mir kommuniziert, du möchtest das, das glaube ich, bringe ich nicht.
Ja. Er hätte ja auch sagen können.
Ich will was
anderes. Ich möchte
das,
ich möchte was Lockeres, ich möchte gar nichts, aber da, ich weiß nicht, ob er überhaupt weiß, was er möchte.
Interessant.
Ja, und dann haben wir das Telefonat beendet, uns nie wieder gesehen. Manchmal schreibt er mir bei Instagram oder schickt mir so Memes, wo er denkt, die könnten mir gefallen.
Ach, das ist auch nett.
Nett, ne? Ja.
Ja.
Ich war emotional nicht angefasst von der Beziehung, nicht von der Trennung und auch nicht, wenn er sich jetzt wieder meldet.
Okay, also es bleibt alles einfach so eine, ja, safe Ebene irgendwie auch, ne?
Ja.
Ja, interessant.
Aber keine schlechte.
Ja, nee, es klingt jetzt für mich nicht schlecht. Es klingt so, war nett.
Ja.
Klingt so höflich und...
Ich glaube nicht, dass ich das mit vielen Leuten könnte, weil die meisten lernt man ja dann doch irgendwie auf einer Ebene kennen, wo man ein bisschen mehr... Gefühle zu hat, entweder negative oder positive oder irgendeine Art von Gefühlen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man sowas mit so vielen Leuten kann, in dem Rahmen, wie ich das da hatte. Aber irgendwie interessant.
Ja.
Und dann fragt man sich doch, ist eine Beziehung ohne Tiefgang ehrlicher als vielleicht so eine toxische Leidenschaft?
Oh, das ist sehr interessant, ne? Weil ich meine, bei einer toxischen Beziehung, so, da projiziert man ja ganz viel Sachen, ne? Und da kommt ja vieles hin, was nicht eigentlich da nicht hingehört. Und man, im schlimmsten Fall benutzt man eben den anderen, den Partner, die Partnerin, um halt, ne, was selbst zu verarbeiten, was man eigentlich lieber bei der Therapie besprechen sollte. Ja. Und da, du hast weder gelogen, noch wurdest du angelogen. Also es war alles sehr pragmatisch und praktisch, aber eben auch fair.
Ich habe auch keine Erwartungshaltungen, die in irgendeiner Weise enttäuscht wurden.
Ja.
Weil keiner von uns irgendwelche Erwartungen hatte, glaube ich.
Interessant. Ja, es ist wirklich die Frage. Also, wie gesagt, ich bin ja der Meinung generell, dass Ehen oder dieses Konstrukt von Beziehung halt uns vorgegeben wird und wir dann ja, gesellschaftlich einfach in der Position sind, wo wir herausfinden, wo jede für sich herausfinden muss, ist das eigentlich ein Konstrukt, was für mich und meine Bedürfnisse und so weiter passt. Dementsprechend, ich finde, muss ja auch nicht. Ich finde, es gibt sehr viele unterschiedliche Lebensentwürfe oder Beziehungsentwürfe, die eben nicht die Norm entsprechen, die aber total schön und gut und praktisch und pragmatisch sein können. Und der klingt für mich jetzt gar nicht so schlecht. Also.
Ja, es ist irgendwie so Sicherheit gegen Liebe.
Mhm.
Das war auch, also der war jetzt auch nicht uninteressiert. Der hat mich abgeholt von Sachen.
Der war liebevoll, ne?
So, der wusste, was bei mir passiert, aber
er hat auch nachgefragt, wenn irgendwas war und so, ne?
Trotzdem war das auch ganz komisch. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es war so neutral.
Das ist lustig. Hattest du das irgendwann mal früher oder war das das erste Mal?
Das war das erste Mal, dass das so war.
Ja. Ich frage mich gerade, ob ich das jemals hatte. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich so eine Beziehung mal gehabt hätte. Es ist so witzig, weil ich glaube bei mir, also ich glaube schon, dass ich öfters in Beziehungen geblieben bin, die halt ja zu einer Zweckbeziehung sich entwickelt hat. Aber ich glaube ganz anders, oder eigentlich andersrum, also nicht, dass das alles komfortabel war und eben halt keine Liebe da war, sondern im Gegensatz, ich glaube, ich bin manchmal in Beziehungen geblieben, weil die Liebe da war. Und alles andere war aber nicht, hat nicht gestimmt und war nicht gut. Und dann der Zweck der Beziehung war eben diese Liebe oder diese Zuneigung, diese Emotion irgendwie dann doch zu bewahren oder die, ja, ne? Und aber es hat, war eigentlich, aber die Beziehung war eigentlich nicht gut und der Konstrukt war nicht gut und es hat mir nicht gut getan und der andere Person auch nicht. Ich finde, das sind so die zwei Seiten der Medaille. Also man kann diesen Konstrukt nutzen, ohne Liebe und dann hat man vielleicht diese Isolationsgefühle und eben ne, Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Oder man hat die Liebe, aber dieser Konstrukt passt eigentlich nicht und man man weiß aber nicht, wie man das löst und dann beharrt man in diesem Konstrukt, obwohl das nicht das Richtige ist.
Vielleicht entwickelt sich am Ende auch aus so einer Zweckbeziehung irgendwas anderes. Vielleicht entwickelt sich Liebe daraus, aber vielleicht denkt man das auch nur, weil sich eine Abhängigkeit und eine Gewohnheit entwickelt und das verwechselt man dann mit Liebe.
Aber okay, das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil ich habe mich in letzter Zeit auch ein bisschen mit dem Thema arrangierten Ehen oder Zweckehen beschäftigt. Und das ist, ich finde, man muss ganz klar das trennen von Zwangsehen. Ich glaube, die Leute denken irgendwie, das wäre alles so. Aber das hat mit dem anderen nichts zu tun. Also eine Zwangsehe ist ja, da ist ein Zwang. Ne? Mhm. Und Zweck und arrangierte Ehen gibt es viel mehr, als man denkt. Also mehr als die Hälfte aller Ehen weltweit sind arrangiert. Wusstest du das?
Wow, nein.
Genau, also laut einer Statistik, Brain-Studie, sind 53% laut einer Statistik, Brain-Studie sind 53% aller Ehen weltweit arrangiert. Das entspricht etwa 26 Millionen arrangierten Ehen pro Jahr.
Wow.
Oder? Ich meine, das muss man erstmal sacken lassen.
Ja.
Und das ist ich glaube, für westliche Ohren, also für uns irgendwie, ist das total schockierend, weil wir diese Liebesehe als Norm sehen. Aber global gesehen ist das eigentlich eher die Ausnahme.
Und arrangiert ist dann so, dass die Familien das für einen entscheiden?
Genau, es gibt halt unterschiedliche Wege, aber es heißt nicht, dass die Person nicht involviert ist in der Entscheidung. Also es ist nicht so, dein Vater entscheidet jetzt, du heiratest deinen Cousin und dann, und weißt du, gegen deinen Willen, also das wäre was anderes. Mhm. Sondern es ist einfach in ganz vielen Gesellschaften normal, dass man meistens ja gemeinsam mit der Familie, mit der Community, manchmal sind die Freundinnen involviert, dass man eben eine Partnerschaft, eine Ehe sucht, was einfach gesellschaftlich, finanziell und so weiter passt. Und ich finde, interessanter Fakt, diese arrangierte Ehren haben niedrigere Scheidungsraten. Und okay, Vorsicht mit dem Argument, weil natürlich man könnte denken, oh, dann ist es besser. Anscheinend ist es so, die globale Scheidungsrate bei arrangierten Ehen liegt etwa bei 6%, verglichen mit 40-50% in den USA bei Liebesehen. Ich meine, das ist schon echt ein krasses Unterschied, finde ich. Aber in Kulturen, wo Scheidung halt sehr stigmatisiert ist, wählen unglückliche Paare vielleicht oft Trennung anstatt Scheidung. Also das heißt, die haben vielleicht eine Trennung, aber bleiben geheiratet. Das heißt, das würde zur Statistik nicht zählen. Und eine Studie in Indien zeigte, dass die Zahl der getrennten Paare mehr als doppelt so hoch ist wie die der Geschiedenen.
Mhm.
Also das heißt nicht, dass alle diese Ehen glücklich sind und die Leute zusammen
sondern
bleiben.
Sondern es leben auch ein paar davon getrennt.
Genau. Also das niedrige Scheidungsrate heißt nicht direkt glückliche Ehe. Aber ich war ja mal, als ich in Indien war, weiß ich noch, ich habe mal diese Werbung gesehen von diese, wie hieß das, Liebesringe. Und zwar ist das so, genau, es gibt diese arrangierten Ehen und dann heiratet man diese Person eben nicht aus Liebe und alle wissen Bescheid und es ist okay, jetzt heiraten wir. Und dann aber, es ist öfter so, dass man mit der Zeit sich die Liebe entwickelt. Und dann diese Werbung war so, hey, du hast dich jetzt in deinen Ehemann, Ehefrau verliebt, zeig's ihr, indem du man hat ja die Ringe von der Ehe, ja. Und dann diese Liebesringe sind dann so, jetzt lieben wir uns auch noch. Schön. Ich finde das irgendwie interessant, weil man könnte, es ist halt so, wir erkennen das ja oft, dass Beziehungen oder Ehen eher so abkühlen. So nach einer Zeit ist die Flamme weg, man hat weniger Sex, die Routine bricht ein und so weiter und so fort. Darüber haben wir ja, glaube ich, öfters gesprochen. Aber bei arrangierten Ehen, das ist sozusagen andersrum, die heizen sich auf. Weil vielleicht durch diesen Kontakt, durch diese Intimität, die dann entsteht und man geht dann zusammen durch irgendwelche Lebensphasen, keine Ahnung, man hat Kinder, I don't know, und dann entsteht oder entwickelt sich die Liebe. Ich finde das eigentlich lustig.
Also das mit der Scheidungsrate, das kann ich mir total gut vorstellen, weil wenn man so eine Ehe arrangiert, da geht man ja strukturierter an sowas ran und dann geht man auch strukturierter an andere Zwecke, die damit einherkommen, ran. Ja. Und natürlich hat man dann ganz viele Gründe, um zusammen zu bleiben, weil man dann wahrscheinlich auch schnell zusammenzieht und wahrscheinlich auch schnell zusammen Kinder hat.
Ich denke auch, ich weiß es nicht, dazu habe ich keine Daten. Aber ich glaube, die Tatsache ist einfach eine bewusste Entscheidung, eine überlegte, bewusste Entscheidung ist, weil ich habe mir die Kandidatin angeguckt und habe mich halt jetzt für dich entschieden. Und dann ist es so ein bisschen, ja, wir waren...
I make it work.
Ja, you make it work halt. Ne? Und dann, ich glaube, man hat vielleicht eventuell über niemanden mehr Verantwortung. Weißt du, weil bei der Liebe ist es so, ah, es muss alles fließen, es muss einfach schön sein, es muss sich schön anfühlen. Und bei so einer arrangierten Ehe denkt man sich so, okay, ich, I have to make it work. So, ich muss mich bemühen, damit das hier jetzt funktioniert. So, wie beim Projekt, wie bei der Arbeit, wenn man sagt, so, okay, ich habe jetzt mich entschieden hierfür, dann muss ich mal schauen, dass ich das auf die Beine kriege, so, oder?
Ja.
Es ist aber auch so, finde ich wichtig, das zu sagen, dass Männer generell mehr als Frauen davon profitieren. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Männer in arrangierten Ehen höhere eheliche Zufriedenheit berichten als Frauen in denselben Ehen. Und arrangierte Ehen korrelieren mit niedrigeren Raten von häuslicher Gewalt in der Berichterstattung. Das finde ich auch interessant. Aber es ist wieder die Frage, wie sicher sind diese Zahlen? Weil es kann natürlich sein, dass Gewalt nicht gemeldet wird. Ne? Oder dass, also das heißt nicht unbedingt, dass es nicht, dass es seltener ist.
Wenn du nicht aus Liebe zusammen bist, gibt es, glaube ich, auch weniger toxische Streitprobleme.
Ja, vielleicht, Probleme, oder?
Wahrscheinlich.
Es würde mich total interessieren, da mehr zu wissen.
Ich hätte mir zum Beispiel niemals vorstellen können, mich mit dem über irgendein Thema zu streiten, weil über was denn?
Ja, warum auch?
Ja,
ja, ist interessant irgendwie. Ich glaube, wichtig ist, genau, also was ich gelernt habe aus der kleinen Recherche, ist, dass diese modernen arrangierten Ehen eben nicht mehr das sind, was man denkt, oder nicht das, was wir, ne, aus unserer westlichen Position denken, was sie sind. Weil der Trend eben zu weniger elterlicher Kontrolle geht und mehr Autonomie. Also du entscheidest schon selbst dann, ob du dann die Person heiraten willst. Und es gibt halt Apps und Online-Plattformen für das Matchmaking-Prozess. Die, glaube ich, wir nicht kennen. Vielleicht sollten wir mal auf diese Apps gehen.
Ich bin ein bisschen versucht jetzt, wo ich die ganzen Zahlen gehört habe, ehrlich gesagt.
Oder? Es ist schon krass. Also anscheinend, das habe ich aus dem Internet, aber ich habe auch gelesen, in Japan heißt diese moderne Version halt von arrangierte Omiyai. Und es ist so eine Art organisiertes Kennenlernen. Genau, und dazu gibt es halt eben Apps. Und das zeigt eben, dass diese Grenze zwischen arrangiert und selbst gewählt eigentlich nicht mehr so, also es ist halt so, es ist selbst gewählt, aber eben nicht aus Liebe, sondern aus eine bewusste, praktische, pragmatische
Zweck.
Entscheidung. Zweck, ja. Das ist eine Zweck-Ehe.
Tinder-Bio, ich bin auf der Suche nach einer Zweck-Ehe.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es interessant, weil ich habe ja ganz oft, bei mir ist ja Beruf und Privatleben gar nicht so krass abgetrennt, glaube ich, wie bei anderen Menschen. Ne? Und ich habe ja oft zum Beispiel Projekte mit, sehr, sehr oft, viel berufliche Projekte mit FreundInnen und sogar mit PartnerInnen gemacht. Ne?
Ja.
Und da gibt es ja auch viele Streits und so weiter.
Aber wenn man wenig Freizeit hat und sich dann wenigstens bei der Arbeit sieht,
ja,
kann eben auch ein Vorteil sein.
Ja, aber was ich gelernt habe, ich habe ja ein Projekt, wo ich sozusagen mir die Leute nicht ausgesucht habe, die mit mir arbeiten, sondern es war, ja, ich empfinde das so ein bisschen als eine Zweck-Arbeitsbeziehung, weil es wurde, ja, es hat die Möglichkeit hat sich ergeben, es wurde für mich entschieden. Ich habe natürlich freiwillig dann gesagt, ja, ich mache das mit, aber es war sozusagen nicht meine Entscheidung. Und ganz ehrlich, das ist eins der besten Arbeitsbeziehungen, die ich habe. Ich schätze sie enorm. Es ist mittlerweile sehr lange her, dass wir zusammen arbeiten und es war nicht immer einfach, aber wir sind durch die Kundün. Wir haben uns einfach, ja, we made it work, so, wir haben uns miteinander auseinandergesetzt und wir haben eine richtig gute Beziehung. Ich vertraue auch dieser Person hundertprozentig.
Ja, glaube ich.
Und das, also klar, natürlich ist es nicht das Gleiche. Ich glaube, manche Leute würden sagen so, ah, was redest du da? Du vergleichst gerade Ehe und Privatleben mit Beruf. Und, aber für mich ist es eben gar nicht so abwegig oder so weit entfernt. Und ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht. Ich glaube, es geht wirklich um, wie man das entscheidet und welche, und wer das mitentscheidet. Und ja, und wenn du einfach Leute um dich herum hast, die dich gut kennen und dich gut einschätzen können und wissen, mit wem du kannst und du dann aber selbst natürlich ein Mitspracherecht hast, I don't know.
Total, kann ich verstehen. Was denkst du, soll ich nächsten Winter ihm nochmal schreiben?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wenn du nichts anderes hast und du das Bedürfnis hast,
warum
wieder mal
nicht,
Tatort
oder?
Zu gucken mit jemandem, warum nicht? Ja.
Ich glaube auch, ich könnte da nach einem Jahr genauso wieder vorbeikommen. Er würde sagen, willst du lieber diese Pasta oder die andere? Und dann gucken wir Tatort.
Also, es klingt nicht schlecht.
Ja.
Ja, denkst du, er macht mit?
Wenn er nichts anderes hat? Ich kann es mir vorstellen. Ich müsste dann nur die Nummer mal einspeichern, dass ich ihn erreichen kann.
Ja, mach das mal. Ich bin gespannt. Shoutout an unseren Sponsor Naturally Naughty. Die erste Sexual-Biohacking-Produktserie auf Basis von Ingwer. Entwickelt mit BDSM und Tantra-Expertinnen, sinnlich, reduziert auf wenige Inhaltsstoffe und mit spürbaren Effekt. Wenn du Lust auf natürliche Schärfe statt künstliche Produkte hast, solltest du unbedingt vorbeischauen. Spiel mit dem Feuer der Ingwer-Knolle und bring deine Begierde auf ein neues Level. Mit dem Code PAULI2 bekommst du 20% auf alles im Naturally Naughty Online-Shop.
Das war Pauli hoch 2. Danke, dass du mit uns durch die Untiefen von Dating, Sex und Emotionen geschwommen bist. Wenn du uns was zu erzählen hast, Liebesgeständnisse, Date-Dramen oder deine absurdeste Sex-Story, schreib uns auf Instagram @paulihoch2. Wir freuen uns wirklich über alles, außer Dickpics ohne Kontext. Die bitte direkt an Paulita.
Wenn dir Pauli hoch 2 gefällt, abonniere uns, gib uns 5 Sterne und erzähl es deiner Situationship oder deiner Therapeutin. Bis zum nächsten Mal. Bleib geil, ehrlich und ein bisschen verwirrt. Eure Paulis. Produktion Studio 36. Danke an Nike Wessel fürs Mitdenken, Mitfühlen und Mitlachen.
Aufgenommen im Provokateur Hotel Berlin. Der einzige Ort, an dem wir wirklich zur Ruhe kommen.
Danke an unseren Sponsor Naturally Naughty. Endlich Ingwer auch im Bett. Der Hit für die Klit. Und vieles mehr.
Und ein großes Shoutout an alle, die sich immer noch trauen, mit uns auf Dates zu gehen. Ihr wisst genau, worauf ihr euch einlasst und trotzdem bleibt ihr dabei. Hut ab!